Willkommen zu TokenMate. Wir sprechen hier mit Leuten, die in den letzten Monaten etwas mit AI gebaut haben, um zu lernen, was heute schon alles mit KI möglich ist. Und heute spreche ich mit Cedric. Cedric ist die Person, die mir das erste Mal von No-Code erzählt hat. Er hat eine Agentur und hat von Webentwicklung zu No-Code zu AI bis jetzt alles mitgemacht. Hey Cedric, schön, dass du da bist. Wer bist du und was machst du gerade?
Moin Philipp, cool. Schön, dass ich hier sein darf. Genau, wie du es schon sagtest, ich habe vor mittlerweile 6 Jahren eine Agentur gegründet und wir haben gestartet mit grundsätzlich Low-Code-No-Code-Entwicklung und ja, transition jetzt gerade so ein bisschen in das ganze Thema AI. Ich bin der festen Überzeugung, dass Softwareentwicklung irgendwann ja tatsächlich so obligatorisch wird. Also ich glaube nicht, dass das der Skill ist, der uns die nächsten 10 Jahre noch begleiten wird. Gestartet früher mal mit klassischer Softwareentwicklung, 10, 15, 20 Leute im Team, Frontend, Backend und so weiter und so fort. Und ja, ich will heute mal ein bisschen zeigen, wie wahrscheinlich die Softwareentwicklung in Zukunft aussehen kann, was so möglich ist, wie wir uns auch optimiert haben und verbessert haben in den letzten Monaten und Jahren. Und ja, wahrscheinlich auch mal so ein bisschen drauf gucken, warum Low-Code, No-Code nicht mehr das ist, was uns wahrscheinlich sehr lange noch begleiten wird im Endeffekt.
Dann erklär uns doch erstmal Low-Code, No-Code. Mhm. Also ich spule so gefühlt 5, 6 Jahre zurück. Da gab es dann so die ersten Produkte, die mir so hängen geblieben sind. Das ist sowas wie Bubble, Airflow, Webflow.
Webflow, Bubble, Airtable und so weiter und so fort. Genau, also ich würde sagen, gestartet sind wir mal in so dem klassischen Code-Generierungsbereich. Also wie kann man Software schneller schreiben und sind dann relativ schnell auf solche Tools gekommen wie Bubble aus New York, Webflow aus San Francisco. Aber es gibt natürlich auch deutsche Anbieter von so klassischer Low-Code, No-Code-Software. Und der Kniff war da immer diese visuelle Softwareentwicklung. Das heißt also, es gab einen weißen Canvas in der Mitte, es gab Drag-and-Drop, es gab Templating und es war für auch Nicht-Entwickler einfacher, Software zu erstellen, weil im Hintergrund läuft eine Engine durch, die generiert dir dann den Code und am Ende kommen durch visuelle Arbeit auf einem Canvas im Endeffekt fertige Software bei raus. Das hat auch gut funktioniert und es funktioniert auch immer noch gut. Und es gibt auch immer noch eine ganze Menge an Tools, die das auch anbieten. Und der USP im Endeffekt ist natürlich, dass das Ganze schneller funktioniert. Auf der einen Seite dann natürlich günstiger ist und auch ein bisschen fehlerunanfälliger, weil natürlich ja so klassische Fehler, die irgendwie beim handgeschriebenen Code, die man dann machen kann, meistens durch die Plattform dann auch schon gelöst sind sozusagen.
Ihr habt dann Software für Startups, Prototyping und so gebaut.
Genau, wir haben viel Startups tatsächlich angefangen mit dem ganzen Low-Code für unsere eigene Software. Damals noch ein eigenes Startup auch in dem Bereich gehabt und angefangen da unser eigenes Produkt mitzubauen. Und dann zu Covid gepivotet, im Endeffekt das Ganze dann auch für Kunden zu machen. Viel für Startups tatsächlich, viel im MVP-Bereich, viel Prototypen, viel auch im Bereich Venture-Building, Venture-Development, gerade bei so Themen, wo keine großen Budgets da waren und eigentlich das Ergebnis schon irgendwie hätte gestern da sein müssen. Und wenn man sehr viel so experimentieren will. Ich glaube, Low-Code, No-Code hat seinen Sweet-Spot gehabt und hat ihn immer noch eher in kleineren Projekten, jetzt nicht irgendwie in riesengroßen, mehrjährigen Projekten für kritische Infrastruktur oder Banken oder sowas, sondern eher im kleineren Rahmen ausprobieren, MVPs bauen, vertesten, AB-Tests fahren, eine Version 1.0 entwickeln und schnell an den Markt gehen und schnell eben Erfahrung sammeln, ob was funktioniert und ob sich da lohnt, dann auch irgendwo mehr Ressourcen und dann auch Geld zu investieren.
Aber dieses Prototyping, was ihr gemacht habt, wo ihr so die ersten Jahre von gelebt habt, das ist doch jetzt eigentlich disrupted, oder?
Das ist disrupted.
Der Co-Founder macht das doch jetzt mit Cloud.
Absolut, klar. Also das Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist tatsächlich ein Projektmanager von uns, der im Endeffekt ein Development-Projekt gemacht hat, ohne das auch groß zu announcen im Team, sondern einfach gesagt, ja, ich mache jetzt mal und ich lege jetzt mal los. Und tatsächlich würde ich schon sagen, dass so seit 1,5 Jahren sich dieses ganze Softwareagentur-Umfeld, zumindest da, wo wir uns aufhalten, ein bisschen verändert hat. Also es ist schon so, dass wir deutlich weniger Anfragen von Startups bekommen. Und es ist tatsächlich auch manchmal so, dass wir in Beratungsgesprächen sind und den Gründern wirklich sagen, ey, es lohnt sich einfach nicht. Also wir können das machen, aber das ist eigentlich sinnfrei, wenn wir jetzt starten, ein großes Projekt irgendwie aufsetzen und das am Ende für die Tonne ist. Das heißt also, ich würde schon sagen, dass gerade so in diesem Prototyping-Bereich AI unfassbar disruptiv war und das auch weiter werden wird und dieser klassische Use Case teilweise weggefallen ist. Deswegen orientieren wir uns gerade mehr in den Enterprise-Bereich, haben da auch große Kunden und für die ist es dann tatsächlich auch so, dass wir viel Beratung, viel Projektmanagement, wir nennen das bei uns Digital Strategy machen und wir haben jetzt die ersten Kunden in diesem Jahr auch gehabt, die mehr Digital Strategy bei uns buchen als klassische Softwareentwicklung. Und ich habe mir mal so eine Kurve vorgestellt, im Endeffekt exponentiell im Vergleich zu Teamgröße und Output. Und wir befinden uns da halt gerade wirklich auf einem unfassbaren Anstieg in der Softwareentwicklung, dass die Teams immer kleiner werden und der Output immer größer. Das heißt also, klassisches Development wird es wahrscheinlich so nicht mehr ganz lange geben.
Was hast du uns denn mitgebracht?
Genau, ich habe zwei Beispiele mitgebracht im Endeffekt für ein Kundenprojekt und unsere eigene Website, wie wir mit Claude im Großen und Ganzen Projekt strukturieren, dann konzipieren und im besten Fall fertig designen und dann auch umsetzen und warum das im Endeffekt mittlerweile ein Projektmanager bei uns machen kann und gegebenenfalls gar kein Entwickler oder Designer mehr so viel machen muss für klassische Kundenprojekte.
Dann zeig mal deinen Screen.
Yes. So. Also, wir haben, ich starte mal hier rein mit einem Beispiel aus dem klassischen Chat von einem unserer PMs. Der Projektanfrage war, Kunde braucht ein Quiz. Es geht im Endeffekt darum, einfach eine Art Quiz-Filterung auf der Website zu etablieren. Und ganz einfach fangen dann die Jungs und Mädels bei uns im Team an, erstmal zu prompten und zu sagen, jo, ich will halt einen Quiz erstellen. Ne? Also ganz trivial, ganz normal, in klassischer Sprache. Und Claude geht dann los und ja, fragt Sachen nach, strukturiert das ganze Projekt, erstellt im Endeffekt Dateien, hier in dem Fall eine Excel-Datei, um dieses ganze Quiz dann zu strukturieren und auch mal eine kleine Demo zuzumachen. Und das läuft dann im Endeffekt klassisch kommunikativ im Chat-UI hier durch. Und was das Team dann macht, ist im Großen und Ganzen, dass wir immer ein Projekt daraus machen. Das heißt also, wir nutzen die Claude Projects teilweise für ganze Kunden. Das heißt also, zum Beispiel Yamaha ist ein großer Kunde von uns, gibt ein Yamaha-Projekt. Alles, was wir mit Yamaha machen, kommt in dieses Claude-Projekt. Aber auch teilweise für kleinere Sachen, wie jetzt zum Beispiel hier so ein Event-Quiz. Und was wir dann machen, ist, wir laden Dokumente, wie zum Beispiel das Kundenbriefing, ein Screenshot aus dem Design-Panel von Webflow. Hier sieht man die ganzen verschiedenen Klassen, hier sieht man die verschiedenen Farben. Das heißt also im Endeffekt einen großen Design-Guide und, wenn der Kunde hat, Best Practice natürlich ein Markenhandbuch. Und was dann im Endeffekt daraus passiert, ist, dass dieses Projekt grundsätzlich das ganze Wissen, was wir sonst per Hand aufschreiben oder was wir irgendwie in Figma haben oder was Designer von uns transferieren aus Briefing, Markenhandbuch in ein UI, hat Claude alles. Das heißt, Claude ist im Endeffekt perfekt ausgestattet, um basierend auf den Informationen und komplett on brand einen Prototypen zu basteln. Und das hat Claude in dem Falle dann auch gemacht für uns und hat ein perfektes HTML, wirklich unfassbar gut strukturiert für so ein Angebotsfinder. Du siehst auch, das ist so ein bisschen auch animiert, das ist ein kleiner Prototyp. Und was wir dann machen, ist, wir nehmen dieses ganze Kundenbriefing und das, was der Kunde eben hat, und laden das in Claude, in das Projekt, lassen Claude dann erstmal arbeiten und nehmen dann dieses Artefakt, was dann jetzt hier im Endeffekt ein Prototyp ist, und ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wie gut der funktioniert und wie vernünftig der auch animiert ist. Und lassen uns das Ganze weitestgehend exportieren. Ich gehe den hier einmal schnell durch. So, alleine das könnte man jetzt natürlich schon so nehmen und im Endeffekt wahrscheinlich so auf eine Website deployen. Was wir dann meistens noch machen, ist, wir laden das Ganze dann in einem Prozessschritt als CSV herunter. Das heißt also, wir nehmen nicht das klassische HTML, sondern wir lassen uns das Ganze als CSV, als SVG meine ich natürlich, als SVG exportieren und laden das Ganze dann nochmal in Figma rein. Figma, unser Design-Tool of choice. Und mit diesem Design-Tool lassen wir nochmal bei uns ein Design-Review machen. Das heißt also, momentan nehmen wir noch nicht komplett Claude und wirklich den kompletten Prozess. Später zeige ich nochmal ganz kurz, was wir mit Claude Design auch für die eigene Website machen. Aber wir bekommen mit Sicherheit Tage gespart, indem wir Kundenbriefings nehmen, bisschen vielleicht nochmal vorbereiten, aufbereiten und das Ganze in Claude einarbeiten und dann in das bestehende Kundenprojekt implementieren, um im Endeffekt ein Total On-Brand Layout zu bekommen.
Ja, und wie rechnet ihr ab? Also das alte Geschäftsmodell war ja ein paar Tage.
Genau, das alte
Rechnung schreiben.
Richtig. Momentan haben wir immer noch auch die ein paar Tage. Wir haben jetzt weniger im Endeffekt Layouting, aber dafür mehr Absprachen. Das heißt also, das Ganze, was jetzt hier natürlich stattfindet, macht der PM komplett. Das heißt also, wir sparen jetzt noch nicht unfassbar viele Stunden an sozusagen an Zeit, weil der PM das Ganze jetzt auch nochmal mit dem Kunden bespricht und gegebenenfalls dann da mehr Review-Schleifen enthalten sind, mehr Feedback enthalten ist. Das heißt also, was wir jetzt gewährleisten können, ist, dass wir mehr machen, mehr sozusagen perfekte Ergebnisse liefern und weniger Zeit sozusagen im Setup verbrauchen. Das ist so das eine Modell, wenn es so um klassische Projekte geht. Und wir haben auch ganz, ganz viele Kunden, die mit uns gerade bei solchen speziellen Sachen auf einem Retainer arbeiten. Das heißt, das ist eine klassische Anforderung, ein Quiz, eine Weiterentwicklung, neue Ausarbeitung. Und da haben wir jetzt tatsächlich Maintenance-Retainer implementiert bei vielen Kunden, die unbegrenzte Stunden haben. Das heißt also, wir haben für uns ausgerechnet, wie viel Zeit können wir und wie viel Ergebnisse können wir produzieren und wie viel Zeit können wir allokieren. Und wir haben dann eine Limitierung auf parallel zu erarbeitende Aufgaben oder Projekte. Das heißt also, Kunden können bei uns ein Projekt oder zwei Projekte zeitgleich von uns bearbeiten lassen. Und dann rechnen wir das tatsächlich auf einer Fixed Fee Maintenance Provided bei den Kunden ab. Und ich mag das Wort Maintenance eigentlich nicht. Meistens ist es ja tatsächlich eher Optimierung und Weiterentwicklung anstelle von Maintenance. Und die Stunden sind dann in der Hinsicht unbegrenzt, gerade weil wir durch genau solche Sachen eben unfassbar viel Zeit im Endeffekt sparen.
Von eurem Team, von der Aufstellung ist da jetzt auch ein anderes Profil eigentlich gefragt, oder?
Ja, genau. Also das, was du jetzt hier siehst, bisher hat alles ein Projektmanager gemacht. Das heißt also, der hat mit Sicherheit noch nicht länger als einen Tag tatsächlich in HTML oder CSS verbracht oder irgendwelche JavaScript-Snippets gebastelt, sondern der ist klassisch PM, kann Anforderungen sehr gut verstehen, kann Anforderungen aufnehmen. Und es wird mit Sicherheit, das, was ich initial schon sagte, irgendwann dazu kommen, dass diese Groundwork, nenne ich es jetzt mal, so obligatorisch ist, dass das halt einfach da ist. Also man macht sich gar keine Gedanken mehr darum, ich muss jetzt 3 Wochen jetzt Software entwickeln und habe ich jetzt noch einen JavaScript-Developer? Oh nein, ich habe nur jemanden, der irgendwie HTML kann. Selbst das ist ja gerade bei diesem Low-Code-No-Code-Thema schon, um da mal den Bogen zu spannen, ganz anders gewesen. Wir haben nie klassische Softwareentwickler geheiert. Wir haben nie geguckt, oh, kann der jetzt irgendwie PHP schreiben oder ist der jetzt irgendwie, kennt der Node.js, so wie wir das früher natürlich dann in der klassischen Softwareentwicklung hatten. Da hat man einen Skill gehabt und man war dann super, super gut in iOS-Software-App-Entwicklung. Das gucken wir gar nicht mehr, sondern wir gucken eigentlich immer eher darauf, dass wir so eine Art Allrounder haben, der oder die sehr gut versteht, was digitale Anforderungen sind, was natürlich auch so eine Systemlandschaft ist, was auch irgendwie so eine Systemarchitektur ist. Aber es geht im Hintergrund eigentlich gar nicht mehr darum, hat der jetzt schon mal 15 iOS-App entwickelt oder ist der auf einem Flutter-Stack schon geschult worden, sondern es geht eher darum, kann der Anforderungen verstehen und kann der das Ganze transferieren in digitale Ergebnisse. Und ich glaube, dass das Thema AI jetzt im Endeffekt diese Entwicklung, die wir eigentlich jetzt auch schon die letzten 4 bis 6 Jahre gesehen haben mit dieser ganzen Low-Code-No-Code-Welle, einfach nochmal so unfassbar beschleunigt, dass es irgendwann dazu kommt, dass Projektmanager, wahrscheinlich natürlich eher digitale Projektmanager, die viel solche Projekte gemacht haben, so weit enabled sind, dass ein Großteil von Agenturdienstleistungen eher Kunden an die Hand nehmen ist und Anforderungen richtig formulieren und auch analysieren und die Umsetzung im Endeffekt nicht mehr das sein wird, was ein Bottleneck ist. Und das ist tatsächlich schon im Vergleich zu, wie wir ja damals vor vielleicht 6 Jahren alle sagten, dass Softwareentwickler der Holy Grail ist und wir haben so ein Defizit an Software-Devs und keiner kann so viel arbeiten und verdienen wie Software-Devs. Ich glaube, dass das tatsächlich schon irgendwann, zumindest im Agenturbereich, sich drehen wird.
Wenn es das nicht schon getan hat. Aber,
oder so.
Aber für was braucht man noch Agenturen? Also du könntest ja auch sagen, also ich habe jetzt vor diesem Call mit jemandem gesprochen, er meinte so, er hat jetzt hier so seine Agents, der eine ist sein CTO, der andere ist sein Projektmanager. Ich könnte doch eigentlich einfach sagen, hey Claude, gib mir mal einen Agent, der ja, mit dem ich arbeiten kann, wie meine Agentur und mach mir das mal alles.
Ja, also ich glaube, in der Grundlage wird das funktionieren. Ich glaube aber, und das ist das, was wir jetzt gerade auch sehen, immer mehr mit dem Shift hin zu großen Projekten und zu Enterprises. Ich denke, das, was du sagst, trifft auf jeden Fall genau den Zahn der Zeit im Sinne von Startups und MVP und Prototyp-Projekten. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt kommt eine Organisation auch in eine Größe, dass nicht mehr jeder das machen kann oder auch jeder das machen soll. Sagen wir mal so, das machen kann, streichen wir, weil jeder kann es natürlich machen. Also grundsätzlich sind in großen Firmen alle dazu enabled, Software zu schreiben. Und genau das, was wir jetzt hier sehen, ein Quiz zu generieren und das Ganze auch auf Websites zu deployen. Aber wo ist da die Organisationsstruktur und wo ist dann im Endeffekt der oder diejenige, die das Ganze abnimmt? Und da sehen wir immer mehr diese Rolle von uns auch als Agentur und Dienstleister, dass wir eben durch diese Additional Services, die jetzt nicht einfach nur Doing sind, sondern vielmehr, so wie man das früher nannte, so White Glove Service, also wir nehmen wirklich den Kunden komplett an die Hand und gehen diesen ganzen Prozess durch. Und dieser Prozess involviert natürlich dann auch AI und der Prozess kann auch AI involvieren, wenn der Kunde auch dabei ist. Und wir sind da ja auch so transparent, dass wir dem Kunden das ja auch sagen, und hey, pass auf, hier haben wir deinen Skill und den handovern wir dir gegebenenfalls. Aber es muss aus unserer Sicht für die größeren Unternehmen und größeren Kunden immer noch auch jemanden geben, der das Ganze orchestriert. Und wir sehen uns jetzt gerade schon und auch in Zukunft eher als der Orchestrator, der so diese ganze Klaviatur von, klar haben wir irgendwelche AI-Skills, wir haben aber auch irgendwo einen Cloudflare, wir haben auch irgendwo noch eine Struktur in Figma und das Ganze soll irgendwie zu Webflow deployed werden, dass wir dieses ganze Orchester sozusagen navigieren. Und das ist im Endeffekt einfach eine Rolle, die natürlich auch im Unternehmen selbst bestehen kann, die aber so im Unternehmen meistens aus unserer Sicht noch nicht so stark besetzt ist oder meistens gar nicht besetzt, weil da klassisches Thema, warum gibt es überhaupt Agenturen? Die Kunden natürlich ihre Kernkompetenzen woanders haben und wir reinkommen als Orchestrator genau für dieses ganze System. Was können wir machen? Wo brauchen wir AI? Wo brauchen wir AI vielleicht noch nicht? Welche technischen Hürden gibt es? Welchen Skill kann man überhaupt bauen? Und das Ganze eben als Digitalstrategie sozusagen ausrichten und den Kunden dann mit AI an die Hand nehmen, aber trotzdem auch noch die Umsetzung begleiten.
Zeig uns doch mal, was du mit Design gemacht hast, also Claude Design.
Genau, wir haben noch ein zweites Thema und das ist für unsere eigene Website. Und das geht tatsächlich auch noch ein bisschen tiefer legend als das, was wir jetzt eben hatten. Was wir im Endeffekt hier gemacht haben, also Claude Design, für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, klassisch claude.ai/design, sehr starkes Design-Tool. Was wir machen hier in dem Sinne, wir entwickeln unsere eigene Website, natürlich immer auch am genau am Peak von AI und haben das Ganze jetzt mal hier mit Claude Design eine führende Webflow Enterprise Agentur Seite gebaut. Oder auch, das ist glaube ich das Exempel, was ich eigentlich zeigen wollte, ist die Migration Pages. Und zwar klassisches Thema bei uns als Agentur, wie migrieren Systeme von altem CMS auf neues CMS. Altes CMS zum Beispiel Typo 3, neues CMS Webflow. Und wir wollen eine Handvoll Migration Pages. Das kann man sich klassisch vorstellen. Es gibt natürlich Typo 3, es gibt Contentful, es gibt ganz, ganz viele Systeme. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben unser komplettes Klarcode, das sieht man unten links hier, unser komplettes Klarcode-Website Figma-File hinzugefügt und auch die bestehende Klarcode.webflow.io, also unsere Staging-Domain. Und haben dann einfach mal gesagt, Claude, leg mal los. Und du siehst auch an der Länge des Gesprächs auf der linken Seite, das ist relativ kurz. Also Claude hat hier auch wieder mit Bestehendem ein aus meiner Sicht sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt. Wir haben inhaltlich natürlich sehr starke Seiten, weil wir grundsätzlich auch auf schon bestehende Referenzen zugreifen können und haben das Ganze auch hier wieder komplett on-brand entwickeln können. Das heißt also, Claude Design hat das Ganze hier gebaut, hat das Ganze dann für uns angepasst. Wir haben natürlich hier auf der linken Seite ein paar Iterationen. Und was wir dann hier gemacht haben, wir haben das Ganze klassisch auch wieder als HTML exportiert. Wir haben das Ganze dann in Figma eingeladen und haben dann intern bei uns nochmal, wie man es hier sieht, auf der linken Seite das von Claude, auf der rechten Seite das bei uns vom Designer nochmal aufgehübscht. Auch hier bin ich der festen Überzeugung, dass Claude momentan eher bis 80%, 85%, 90% kommt. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass wir mindestens auf dem Weg, wenn nicht sogar schon kurz davor stehen, dass Claude auch 100% erreichen kann und wir mit Claude Design eben perfekt on brand und perfekt in bestehende Projekte hineinarbeiten können. Momentan, wie gesagt, machen wir so die 80%, 90% mit Claude und machen dann nochmal 10%, 20% mit unseren Inhouse-Teams und passen das an. Was dann der nächste Schritt ist, wir haben den Webflow MCP, also ganz klassisch, der Zugriff hat auf die komplette Webflow API, aber auch zum Beispiel auf den Webflow Designer, genutzt, um im Endeffekt diese Seiten zu bauen. Das heißt also, wir sind gestartet, haben dem Webflow MCP die ganzen Informationen gegeben und haben angefangen, diese Pages zu bauen. Haben dann, da das ein klassisches CMS-Projekt, also ein Content Management System-Projekt ist, haben dann diesen MCP auch noch genutzt, um im Endeffekt dieses ganze CMS zu befüllen. Und das kann ich jetzt mal in Webflow zeigen. Was wir jetzt hier im Endeffekt haben, ist ein ganz klassisches CMS, so wie man es kennt. Alles, was du jetzt hier siehst, ist komplett von Claude erstellt. Das heißt also, dieses ganze CMS wurde von Claude gebaut, also die ganze technische Infrastruktur, was es für CMS-Attribute geben muss, also SEO-Descriptions, Fließtexte, Überschriften, alles basierend auf dem, was Claude selber designt hat und hat das Ganze eben auch mit 9 Migration-Pages befüllt. Das heißt also, auch der ganze Inhalt ist komplett von Claude generiert und ganz zum Schluss ist dann eben auch noch die Seite in sehr großen Teilen von Claude erstellt worden. Und das ist im Endeffekt ein Live-Projekt von uns. Diese ganzen Seiten haben wahrscheinlich nur einige Stunden von uns an Zuarbeit, nenne ich es jetzt einfach mal, gebraucht. Und das Ganze ist auch live. Das ist die aktuelle Website dafür. Natürlich alles AEO optimiert, deswegen hier keine fancy Animations und ähnliches, sondern sehr, sehr viel auf Inhalt bedacht und auf Inhalt auch erstellt. Und das zeigt tatsächlich so diesen ganzen Workflow. Also wir sind gestartet mit einer Ideation. Wir sind in Claude Design gegangen, haben alles reingeladen, was wir jemals für Klarcode gemacht haben, unseren ganzen Brand Guide, die Figma-Datei, haben das Ganze draften und designen lassen, bis wahrscheinlich 80%. Haben es dann gefeintuned und sind dann mit dem MCP auch über Claude in Webflow reingegangen und haben das Ganze dann erstellen lassen, das CMS erstellen lassen, die Pages erstellen lassen und dann natürlich auch die ganzen Inhalte erstellen lassen, AEO optimiert und dahingehend hoffentlich natürlich dann auch sehr, sehr performativ. Das Ganze checken wir jetzt natürlich, also mit unseren klassischen SEO-Tools und würden dann aber auch den MCP immer wieder nutzen, um eben Inhalte zu bearbeiten mit den Findings, zum Beispiel aus so einem Tool wie SEMrush oder ähnlichem.
Zum Schluss, hast du noch andere AI-Hacks, Prozesse, die ihr so aufgesetzt habt oder die du nutzt? Also beantwortest du deine E-Mails noch selbst oder besprichst du das auch mit Claude?
Also teilweise beantworte ich noch viel selbst. Wir sind komplett in der Google Suite. Das heißt also, Gemini tut da schon einen sehr guten Job. Ich bin ein absoluter Fan davon, wenn ich irgendwas nicht mehr finde oder irgendwas nicht mehr erinnere, Gemini zu fragen und wirklich zu schauen, bitte schau mal in meine Mails, mit wem habe ich da vor 8 Wochen gesprochen, ich kann mich gerade nicht erinnern. Die Ergebnisse sind einfach genial. Also Gemini ist fast wie so ein Personal Assistant für mich im Endeffekt. Und was wir natürlich auch viel machen und gerade auch aus diesem ganzen Low-Code-No-Code-Bereich natürlich immer einherkommt, ist dieses ganze Thema um N8N und Make. Das habe ich jetzt mal außen vor gelassen, aber ich denke, für jeden, der sich so wirklich intensiv mit AI beschäftigen will, was natürlich dann auch vielen Prozesse geht, ist sowas wie N8N und Make einfach ein absoluter Multiplikator für das, was man dann auch mit AI machen kann, weil man natürlich das dann verbinden kann mit sowas wie Webflow oder Lemlist oder Apollo oder seinem eigenen Gmail oder Slack, um wirklich so eine komplette Suite für sich selber zu bauen und das Ganze dann eben AI-powered zu machen.
Sehr cool. Cedric, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die Einblicke hier, wie ihr arbeitet. Weiterhin viel Erfolg in der AI-Welt und falls ihr auch mal eure Demo hier zeigen wollt, einfach anmelden auf tokenmate.ai/demo. Bis Dienstag oder Donnerstag. Peace.
Ciao.